Herzlich willkommen bei Auf Kurs, dem Kapitalmarkt-Podcast der Hamburger Sparkasse. Mein Name ist Ilja Schröter und ich freue mich, dass Sie wieder eingeschaltet haben. In der vergangenen Folge unseres Secular Outlooks haben wir über die großen strukturellen Umbrüche gesprochen. Heute ziehen wir daraus die Konsequenzen für Märkte und Anlegerinnen und Anleger. Auch heute vorab drei Punkte, die Sie aus dieser Folge mitnehmen sollten. Erstens. Inflation, Zinsen und Geldpolitik müssen langfristig neu gedacht werden. Zweitens, Kapitalmärkte reagieren stärker auf strukturelle Faktoren als auf kurzfristige Konjunkturzyklen. Und drittens, eine robuste Vermögensallokation gewinnt in diesem Umfeld deutlich an Bedeutung. Weiterhin freue ich mich über unsere Gäste Max Ole Liemen und Corbinien Dress. Moin moin.
Moin.
Moin und hallo auch von mir.
Max Ole, starten wir direkt mit Inflation und Geldpolitik. Was unterscheidet die heutige Inflationsphase strukturell von der Zeit davor?
Inflation, wir bewegen uns jetzt wieder in unserem Secular Outlook, also der langfristige Blick über die nächsten Jahre. In der letzten Folge haben wir ja schon relativ lange darüber gesprochen, dass wir erwarten eben, dass diese Globalisierung, wie wir sie kannten, ein bisschen zurückgedreht wird. Wir werden stärkere nationale Interessen vertreten sehen. Generell hatten wir ja auch schon bei unserem letzten Podcast darauf hingewiesen, dass wir insgesamt von einer Wachstumsverlangsamung ausgehen. Und prinzipiell erstmal bedeutet das für die Inflation, wenn das Wirtschaftswachstum nachgeht, wirkt das üblicherweise wie ein Preisdämpfer, der dann dementsprechend ein bisschen disinflationär wirken würde. Dann natürlich die geopolitische Fragmentierung, auf die wir auch im letzten Podcast eingegangen sind, die vermutlich mit deutlichen Produktivitätsverlusten einhergehen wird. Wir werden eine Neuverknüpfung von Lieferketten in diesem Rahmen vermutlich sehen, wenn es eben zu dieser Fragmentierung kommt. Entscheidungen, wo was und wie produziert wird, wird weniger nach den komparativen Kostenvorteilen resultieren, sondern auch viel aus geopolitischen Interessen. Und das alles wird die Kosten eben nach oben treiben und dementsprechend auch für eine höhere Inflation sorgen. Dann natürlich eine Verteuerung von Importen durch den steigenden Protektionismus, den wir auch erwarten. Dann haben wir natürlich auch noch im Zuge der stärkeren Fokussierung auf die nationalen Interessen von den einzelnen Ländern strengere Einwanderungsregeln, sehen wir jetzt auch in den USA, was eben dann dazu führt, dass der Produktivitätsfaktor Arbeit eben verknappt wird und dadurch dementsprechend teurer wird. Dann natürlich die Demografie. Wenn mehr Leute aus dem Arbeitsleben ausscheiden, ich meine, wir werden es in Deutschland spüren, wenn die Babyboomer dann alle in Rente gehen, dass wir diesen Fachkräftemangel noch stärker sehen, als wir ihn ohnehin schon sehen. Diejenigen, die dann noch im Berufsleben sind, ja, werden viele Aufträge bekommen. Das Ganze wird dann dazu führen, dass das Ganze tendenziell auch preistreibend wirken wird. Natürlich hat die KI, haben wir auch bei unserem letzten Podcast hoffentlich gut herausgearbeitet, dass die KI ein enormes Potenzial hat, diesen demografisch bedingten Verknappung, diese Verknappung vom Faktor Arbeit in vielen Bereichen auszugleichen. KI, Automatisierung, ja, das sind Faktoren, die zumindest mittel- bis langfristig dann eher dafür sorgen, dass die Preise ein bisschen senken können, sprich, die sind potenziell disinflationär. Dann haben wir auch noch das leidige Thema Staatsschulden. Werde ich gleich auch noch mal etwas ausführlicher drauf eingehen. Aber prinzipiell erwarten wir, dass es eben durch diese hohen Grad an Staatsverschuldung, dass diese auch inflationär wirken würden. Bedeutet für die Zentralbanken, ja, die sind vor diesem Hintergrund nicht unbedingt in der besten Position, beziehungsweise in der leichtesten Position. Wir werden Änderungen vermutlich dort auch sehen. Für die EZB, solange die EZB, also die Europäische Zentralbank, aktuell ist sie eben das einzige supranationale Institut, was wir im Euroraum haben, was Entscheidungen treffen kann. Solange wir da nicht irgendwie im Euroraum noch eine stärkere Fiskalunion hinbekommen, ist es eben die EZB, die am Ende immer mehr Aufgaben übernehmen muss, auf Schocks reagieren muss. Ja, dementsprechend könnte es dann auch passieren, dass das Thema Inflationsbekämpfung dann nicht mehr ganz so stark umgesetzt werden kann. Zum Beispiel wird aktuell ja auch viel Klimawandel-Themen auf die EZB umgelegt und generell bekommt die EZB eben immer mehr Aufgaben zugeteilt. Bei den USA, was wir dort sehen bei der Geldpolitik, ja, da muss man auch nur die Zeitung aufschlagen. Dort steht eben die Notenbankunabhängigkeit aktuell mehr denn je im Fokus. Angriffe auf die Unabhängigkeit der Notenbank sind ja mittlerweile schon etabliert, sagen wir mal so. Ja, warum haben wir überhaupt unabhängige Notenbanken, also unabhängig von der Politik? Das bezieht sich hier auf die Unabhängigkeit, also dass nicht der US-Präsident sagen kann, ich möchte niedrigere Zinsen und dann bekommt er niedrigere Zinsen, sondern die Notenbank soll sich ihrem Mandat der Preisstabilität widmen in den USA, der Preisstabilität und des Arbeitsmarktes. Warum brauchen wir unabhängige Notenbanken? Wenn man in die Historie guckt, sind eben unabhängige Notenbanken mit niedrigerer Inflation und generell auch mit einer besseren makroökonomischen Leistung verbunden. Und deswegen, ja, haben die Notenbanken in einer Demokratie ein relativ eingeschränktes Mandat, sprich Preisniveaustabilität oder in den USA noch der Arbeitsmarkt. Für die Geldpolitik als solche, zum einen kann es eben passieren, dass die Notenbanken wieder dazu übergehen, wenn eine Krise kommt in diesem fragilen makroökonomischen und geopolitischen Umfeld, dass es dazu kommen könnte, dass die Notenbanken auch wieder Anleihen im größeren Umfang kaufen. Und prinzipiell, eben da wir von dieser Wachstumsverlangsamung ausgehen, erwarten wir, dass die Leitzinsen von den Notenbanken sich in den nächsten Jahren dann noch eher am unteren Band orientieren, dass man eventuell ein bisschen mehr Inflation zulässt, aber dafür versucht, durch geringere Leitzinsen das Wachstum zu stützen. Oder was wir auch erwarten, ist, dass wir vermehrt geopolitische, also geldpolitische Eingriffe auch auf den Devisenmärkten sehen, eben um den Wechselkurs zu stützen. Gerade in Japan oder in der Schweiz, denen wird ja häufig Währungsmanipulation vorgeworfen. Und gerade wenn wir auf Protektionismus gucken und auf immer teurer werdende Importe bzw. Exporte, ja, ist die Verlockung eben groß, dass die Notenbanken auch verstärkt auf Devisenmärkte, die als Ziel haben, was dann auch die Inflationsbekämpfung ein bisschen konterkarieren könnte.
Corbinian, wie passt diese Einschätzung zu deiner Sicht auf Konjunktur und Wachstum?
Ja, also einmal noch kurz das aufgegriffen, was Max Ole eben gesagt hat, weil ich glaube, das kann man gar nicht stark genug betonen. Denn einerseits sage ich auch immer, man soll sich nicht zu sehr von aktuellen Ereignissen treiben lassen. Aber auf der anderen Seite sehen wir momentan live in den USA, was der Secular Outlook bedeutet, was diese Schlüsselereignisse für die Zukunft bedeuten. Und ich glaube, da sind die Angriffe von Donald Trump auf die Fed eine absolute Zäsur. Das ist das, was die Stabilität in den letzten Jahrzehnten gebracht hat. Und deshalb, glaube ich, sind diese Angriffe auf die Unabhängigkeit sehr, sehr kritisch zu sehen. Und ich bin gespannt, wie wir in 10 Jahren auf dieses und letztes Jahr zurückschauen. Ja, auf diese Zäsur, auf diese Zeitenwende, was die Unabhängigkeit der Notenbankpolitik in den USA angeht. Und damit einher geht natürlich auch das Risiko der fiskalischen Dominanz, dass also die Geldpolitik der Fiskalpolitik untergeordnet wird. Und das hat eben auch handfeste Auswirkungen am Ende auf die Konjunktur. Indirekt natürlich über die Inflation, dass wir sehen, höhere Inflation geht oftmals auch mit einem schwerer planbaren Rahmen einher, mit höheren Kosten natürlich auch, was wachstumsdämpfend wirkt. Aber auch unmittelbar einfach durch diese Unsicherheit, durch die Unverlässlichkeit führt das eben auch zu Unsicherheit, ja, bei den Akteuren. Und Unsicherheit ist bekanntlich Gift für die Wirtschaft und insofern auch eben aus konjunktureller Sicht oder aus Wachstumssicht, wenn wir es jetzt mal auf die 10-jährige Perspektive, auf die langfristige Perspektive beziehen, eben dort auch negativ zu bewerten.
Max Ole, du hast es eben schon angesprochen. Ein weiterer zentraler Punkt ist die Staatsverschuldung. Wo liegen aus deiner Sicht die größten Risiken und wo wird vielleicht auch zu alarmistisch diskutiert?
Staatsverschuldung hatten wir auch schon in unserem letzten Secular Outlook als eines der wichtigsten Themen für die nächsten 10 Jahre. Staatsverschuldung ist ja üblicherweise ein langwieriger Prozess. In vielen Ländern ist das zentrale Problem weniger das Schuldenniveau als solches, sondern es sind die Ausgaben. Wenn man sich die Defizite in den USA oder in Frankreich anguckt, ja, dann sind das wirklich strukturelle Defizite, die die Schuldenquoten dann dementsprechend auch in die Höhe treiben. Gerade Frankreich und die USA werden in der Zukunft da wahrscheinlich immer stärker mit den negativen Folgen ihrer Haushaltspolitik konfrontiert werden. Das sind zum einen steigende Finanzierungskosten und zum anderen schuldeninduzierte Inflation. Wenn wir uns umgucken, wie gerade so die Stimmung in den beiden Ländern ist, da erkennt man noch nicht wirklich, dass da Defizitreduktion großgeschrieben wird. In den USA, die Big Beautiful Bill, wird das Staatsdefizit eben über Jahre hinweg in die Höhe treiben und auch in Frankreich durch die große politische Unsicherheit und große Fragmentation im Parlament wird es da wahrscheinlich auch in der kürzeren Frist erstmal keine weitreichenden Sparmaßnahmen geben. Dementsprechend wird sich das dann auch in den nächsten Jahren mehr und mehr bemerkbar machen. Aber auch hierzulande, wenn wir uns umgucken, werden die Staatsschulden steigen. Wir haben das große Fiskalpaket jetzt in Deutschland auf den Weg gebracht. Und das wird dementsprechend auch in Deutschland, was vorher der Lichtblick mit Blick auf die Schuldenquote im Euroraum gewesen ist, ja, das Ganze wird sich jetzt auch ändern. Warum sind Schulden jetzt so ein großes Problem? Wir haben es gesehen bei der Corona-Pandemie, bei der großen Finanzkrise. Es ist für Volkswirtschaften ungemein wichtig, einen gewissen fiskalischen Handlungsspielraum bereitzuhalten. Also man möchte sich in der nächsten Krise auch wieder neu verschulden können im großen Umfang, um eben die Folgen von diesen Krisen abzuwenden. Und in einem politischen oder geopolitischen Rahmen, der äußerst fragil ist, sagen wir mal so, ist es naheliegend zu erwarten, dass es vielleicht doch nochmal die eine oder andere Krise geben könnte. Und in diesem Fall ist es eben wichtig, dass man sich als Staat nochmal großartig neu verschulden kann, ohne dass es zu explodierenden Kosten bei der Finanzierung kommt. Was wir auch bei der Corona-Pandemie gesehen haben, war eben diese überraschend angestiegene Inflationsrate, die dann die Schuldenquote in vielen Ländern eben, ja, ich mag das Wort nicht, weginflationiert hatte, also dass die nominalen Schulden dadurch gesunken sind, dass wir Inflation hatten. Das Ganze funktioniert aber auch in der Regel immer nur dann, wenn die Inflation überraschend kommt und man damit nicht gerechnet hat, wenn man erwartet, dass die Fiskalpolitik, die nicht nachhaltige Schuldenpolitik dazu führt, dass die Inflation kommen wird, ja, dann werden die Kreditgeber natürlich jetzt schon höhere Zinsen verlangen, um, ja, dadurch fällt eben dieser Weg der Weginflationierung weg. Wenn wir uns dann nochmal den steigenden Protektionismus angucken, ja, ist da jetzt die Frage, kann man generell dadurch die Defizite reduzieren durch diese Zolleinnahmen? Ja, prinzipiell sind Zolleinnahmen erstmal Einnahmen, aber auf der anderen Seite verliert man eben auch viel Wirtschaftswachstum und verliert man eben auch die Möglichkeit, Steuern zu erheben. Und deswegen erwarten wir, ja, Zolleinnahmen können vielleicht kurzfristig ein bisschen das Defizit schön machen, aber in der Regel in den Ländern, wo wir diese hohen Defizite haben, ist das letztendlich dann doch ein Tropfen auf dem heißen Stein. Anderer Punkt, der eben mit dieser hohen Staatsverschuldung einhergeht, ist die Verdrängung von privaten Investitionen. Ja, wenn der Staat sich immer weiter verschuldet und die Zinsen steigen und die Notenbank auch bei der Inflationsbekämpfung durch die schuldeninduzierte Inflation auch weniger bereit ist oder weniger die Lage hat, Zinsen zu senken, haben wir ein erhöhtes Zinsumfeld und in diesem erhöhten Zinsumfeld, was von der Staatsausgabenseite eben in die Höhe getrieben worden ist, werden natürlich dann auch private Investitionen leiden durch die höheren Zinsen, die werden ausgesetzt. Und der einzige wirkliche Weg, den man vielleicht noch hat, oder der beste Weg, ist natürlich ein Wachstum aus den Schulden heraus. Wenn man das Wirtschaftswachstum nachhaltig und effektiv in die Höhe treibt, dabei zeitgleich die Kosten senkt, dann kann man doch auch zumindest zu einem gewissen Grad aus seinen Schulden hinauswachsen. Was passiert eben, wenn die Schulden nicht nachhaltig sind oder man glaubt, die Märkte glauben, dass das Schuldenniveau nicht mehr nachhaltig ist, dann treten häufig die sogenannten Bond-Vigilantes auf den Plan. Ja, das sind große Anleger, die eben dafür sorgen. Ja, der Begriff wurde in den 1980er Jahren geprägt und bezeichnet eben eine große Anzahl an Investoren, die Staatsanleihen verkaufen, wenn sie die Fiskalpolitik eben als inflationär oder unverantwortlich betrachten. Das ist so eine Art Korrekturmaßnahme vom Markt. Und wir erwarten, dass in den nächsten 10 Jahren diese Bond-Vigilantes auch häufiger auf den Plan treten werden, wenn sie unzufrieden sind mit der Fiskalpolitik von einzelnen Staaten. Und dann haben die eben auch quasi ein Anreiz, dann ihren Staatshaushalt ein bisschen besser in Ordnung zu bringen. Also die schlechte Nachricht für Staaten: Schulden müssen letztendlich in irgendeiner Form zurückbezahlt werden. Aber als Lichtblick kann man sagen, es ist möglich, das Ganze auch auf den Weg zu bekommen. Hier möchte ich im Euroraum die Geschichte von Griechenland oder Italien und auch Spanien hervorheben. Der Markt honoriert Defizitreduktion. Wir haben Hochstufungen in diesen Ländern gesehen bei den Anleihen. Und wenn man sich die Prognose für das Schuldenniveau in diesen Staaten ansieht, ja, ist das Ganze jetzt auch auf einem nachhaltigeren Pfad gekommen. Und ja, die Frage ist eben, was bewegt die Staaten dann dazu, verstärkt wieder auf Haushaltsdisziplin zu achten? Ja, es passiert häufig nicht aus der intrinsischen Motivation heraus, sondern eigentlich braucht es häufig dann einen externen Faktor, der die Staaten dazu bringt, sprich eine Schuldenkrise oder eben die Bond Vigilantes.
Corbinian, vielleicht in 3-4 Sätzen, wenn das dann geht, würde mich nochmal interessieren, wie bewertest du die hohen Schulden aus Sicht von Wachstum und Tragfähigkeit? Ich meine, wir haben jetzt eben schon ein bisschen was von Max Ohle gehört, aber wie ist da dein Blick?
Genau, das hat ja im Prinzip 2 Dimensionen. Das eine sind die Wachstumsperspektiven. Da hatte Max Ohle schon von dem Effekt gesprochen, dass eben aufgrund des hohen Zinsniveaus der Privatsektor weniger investiert, weil das durch den Staatssektor kompensiert wird, dem sogenannten Crowding-Out-Effekt. Das ist natürlich ja wachstumsdämpfend, was die Investitionsseite angeht. Und auf der anderen Seite ist die Frage nach der Schuldentragfähigkeit. Und da muss man sagen, solange man jetzt mal als Beispiel die USA genommen, solange man 3% Wachstum hat, 3% Inflation, kann man sich auch 6-7% Haushaltsdefizit leisten. Aber eben, sobald das Wachstum zurückgeht, und wir sehen das Potenzialwachstum der USA eher bei 1,5, maximal 2%, dann muss man eben auch dieses Haushaltsdefizit zurückfahren, um eben einen langfristig tragfähigen Pfad einzuschreiten. Und deshalb ist es auch aus Wachstumsperspektive durchaus förderlich, ja, hier eine gewisse Haushaltsdisziplin an den Tag zu legen. Und auch da würde ich gerne nochmal die Positivbeispiele hervorheben, die Max Ohle auch gerade genannt hat. Europa kann offensichtlich reformieren. Das klingt dann oftmals nicht so sexy und passiert eher im Hintergrund und über eine lange Frist. Aber gerade die Wachstumsraten in Spanien zeigen ja auch, dass Reformen auch Wirkung zeigen. Und ja, da stehen die Iberer jetzt momentan eben ganz vorne im Wachstumsranking. Und das ist nicht zuletzt auch den Reformen zu verdanken und auch den Fortschritten bei der Verschuldung.
Ich würde doch sagen, nicht nur die Spanier, sondern die Griechen stehen dem in nichts nach. Max Ohle, was bedeuten Inflation, Zinsen und Verschuldung? Und das ist ja das, was Anlegerinnen und Anleger am Ende dann jetzt auch hören wollen oder an Informationen für ihr Depot am wichtigsten finden. Was bedeutet das jetzt konkret für Anleihen und Aktien?
Ja, da würde ich einfach mal anfangen mit Anleihen. Also ich hoffe, dass wir in dieser Podcast-Reihe ein Bild zeichnen konnten, das unter anderem von wirtschaftlichen Unsicherheiten und geopolitischer Spannung geprägt ist. Und an Anleihen dürfte in dieser Welt kein Weg dran vorbeiführen. Anleihen gelten traditionell als vergleichsweise stabile Anlageform. Hier stechen vor allem 2 Eigenschaften in den Vordergrund. Zum einen schwanken sie in der Regel weniger stark als Aktien. Zum anderen können sie einen regelmäßigen Ertragsstrom liefern. Ja, gerade in Phasen erhöhter Unsicherheit können diese Eigenschaften also ein wichtiger Beitrag zur Stabilisierung eines Portfolios sein. Entscheidend ist dabei jedoch nicht nur die Anlageklasse an sich, sondern vor allem die Qualität der einzelnen Anleihen. Bonität, Laufzeiten und Emittenten spielen dort die zentrale Rolle. Der Secular Outlook geht über 10 Jahre. Und wenn wir über 10 Jahre sprechen, denken wir mit Blick auf Anleihen natürlich sofort an 10-jährige Anleihen, die eben die wichtigste oder eine der wichtigsten Referenzgrößen an den Finanzmärkten sind und eben auch der Maßstab für Hypothekenzinsen oder langfristige Kredite. Langfristige Renditen kann man sich vereinfacht so vorstellen, dass sie aus 2 verschiedenen Faktoren zusammengesetzt sind. Einerseits den Ertrag, den man generieren würde, wenn man immer im kurzfristigen Bereich anlegt. Andererseits dann die sogenannte Laufzeitprämie, in der eben auch Inflations- und andere Risikoaufschläge enthalten sind. Ja, da wir erwarten, dass die Zentralbanken in Krisenzeiten auch künftig eher unterstützend eingreifen werden, könnten die kurzfristigen Renditen tendenziell gedämpft bleiben. Gleichzeitig sprechen aber die strukturellen Entwicklungen dafür, dass die langfristigen Renditen höher ausfallen könnten als in der Vergangenheit beziehungsweise auf einem ähnlichen Niveau sind wie heute. Ja, ich glaube, es war letzten Sommer, dass Isabel Schnabel von der EZB das Wort Anleihenschwemme in die gegenwärtige Diskussion und Diskurs eingebracht hatte. Sprich, ein wichtiger Einflussfaktor, der in den kommenden Jahren für Aufwärtsdruck auf Renditen dafür sprechen könnte, ist eben ein stark steigendes Angebot an Anleihen. Ja, warum ist das so? Viele Staaten stehen vor großen finanziellen Herausforderungen, geopolitische Spannung, steigende Verteidigungsausgaben sowie höhere Sozialkosten infolge vom demografischen Wandel. Ja, das alles erfordert umfangreiche Investitionen. Diese Ausgaben werden häufig eben über neue Schulden finanziert, was dann im Umkehrschluss zu einer erhöhten Emission von Anleihen, ja, dazu auch führt. Grundsätzlich kann ein wachsendes Anleiheangebot also zu steigenden Renditen führen, gilt jedoch nicht automatisch. Gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten steigt oft gleichzeitig die Nachfrage nach sicheren Anlageformen. Ja, und Staatsanleihen werden dann gezielt als Stabilitätsanker genutzt. Wir erwarten zudem, dass auch demografische Entwicklungen die Rentenmärkte in den kommenden Jahren stärker beeinflussen könnten. Große institutionelle Investoren wie ja, die Pensionskassen jetzt zuletzt in den Niederlanden könnten ihre Anlagestrategien anpassen, sprich rausgehen aus dem Markt für ultralange Anleihen, was dann dort die Nachfrage senken würde. Aber gleichzeitig führt auch die Alterung der Gesellschaft zu steigenden staatlichen Ausgaben, was dann vermutlich höhere Ausgaben und dementsprechend auch Schuldenstände mit einem zusätzlich erhöhten Anleihe-Emissionsvolumen zur Folge haben könnte. Ja, Zentralbanken bleiben natürlich nach wie vor ein wichtiger Akteur. Wir sehen eine große Wahrscheinlichkeit dafür, dass in künftigen Krisen Zentralbanken erneut als Käufer von Staatsanleihen auftreten werden, um die Märkte zu stabilisieren. Ja, aber solche Maßnahmen können kurzfristig dann zu sinkenden Renditen führen. Aber nach dem Ende dieser Programme kann es dann auch zu stärkeren Marktbewegungen in die andere Richtung kommen. Ein besonders wichtiger Bereich innerhalb der Anleihemärkte sind in unseren Augen weiterhin Unternehmensanleihen, die eine attraktive Ergänzung zu Staatsanleihen darstellen. Unternehmensanleihen bieten in der Regel höhere Renditen, da sie mit zusätzlichen Risiken verbunden sind. Gleichzeitig können sie bei sorgfältiger Auswahl einen stabilen und planbaren Ertragsbaustein liefern. Positiv sehen wir mit Blick auf die nächsten 10 Jahre insbesondere Anleihen von Unternehmen, die ein stabiles Geschäftsmodell hinsichtlich der von uns erwarteten säkulären Entwicklung aufweisen, natürlich auch solide Bilanzen und eine möglichst geringe Abhängigkeit zu geopolitischen Risiken. In einem Umfeld, in dem das Vertrauen in staatliche Haushalte oder generell in Staaten teilweise abnimmt, können Unternehmensanleihen guter Bonität vergleichsweise attraktiv erscheinen. Aber eine Situation, in der Unternehmen teilweise sicherer als Staaten angesehen werden, spielt sich auch gegenwärtig schon am Markt wider. Dabei darf allerdings nicht vergessen werden, dass die Unternehmen letztendlich in den Ländern mit dem höheren Risiko sitzen und im Gegensatz zu Staaten ja nicht Zugang zur Gelddruckerpresse haben. Am Ende des Tages können Staatsanleihen auf diesem Wege eben immer bedient werden. Und wie ich gerade bereits angeführt habe, werden Staatsanleihen aber in der Regel in wirtschaftlich schwierigen Zeiten als Stabilitätsanker genutzt. Und nicht zuletzt aus diesem Grund bleiben sie in unseren Augen ein wichtiger Portfoliobaustein. Ja, durch die geopolitischen Veränderungen und eine zunehmende Verschiebung von globalen Machtverhältnissen erwarten wir zudem eine höhere Wechselkursvolatilität. Dadurch gewinnen Währungsrisiken wieder an Bedeutung und somit dürften auch bei Anleihen eine internationale Streuung sinnvoll sein. Erfordert natürlich auch zugegebenerweise eine nicht ganz leichte Steuerung. Aber insgesamt sehen wir Fremdwährungsanleihen in dem von uns im Secular Outlook gezeichneten Weltbild ebenfalls als wichtigen Baustein an. Ja, abschließend stellt sich noch die Frage, welche Rolle Anleihen im Gesamtportfolio spielen sollten. Lange Zeit galten Anleihen ja als der klassische Ausgleich zum Aktienmarktrisiko. Und auch wenn sie diese Schutzfunktion nicht in jeder Marktphase gleich stark erfüllen konnten, bleibt die Bedeutung für Stabilität und Risikostreuung hoch. Entscheidend dabei natürlich die Auswahl, denn Anleihen sind nicht gleich Anleihen.
Corbinian, lass uns den Blick auf Aktien aus einer langfristigen Wachstumsperspektive schärfen. Frage ist, ja, worauf sollten Anleger künftig stärker achten? Genügt es, wie in den letzten 10 Jahren, ein ETF vielleicht auf den Nasdaq 100 zu kaufen, oder braucht es dann möglicherweise vielleicht doch ein bisschen mehr?
Ja, auch das ist eine sehr, sehr gute Frage. Und mit deinem Beispiel der Nasdaq würde man sich ja quasi schon Gedanken machen und eine spezielle Branche bzw. technologielastig sich schon ausrichten. Das heißt, was wir ja vielfach gesehen haben, ist einfach der klassische MSCI World, also breit alles kaufen. Und ich glaube, das ist für die Zukunft, ja, sicher kann das funktionieren, aber es wird eben nicht alleinig der mögliche Weg sein. Und ich glaube, da muss man in Zukunft deutlich differenzierter darauf schauen, wie sich es entwickelt. Denn ja, die Welt befindet sich in einem Strukturwandel, in einem ganz erheblichen. Ich hatte es in der ersten Episode angesprochen, die Digitalisierung hat jetzt den nächsten logischen Schritt genommen mit der künstlichen Intelligenz und das wird einfach die Geschäftsmodelle vieler Branchen und eben auch vieler Unternehmen nochmal umwirbeln. Und in dem Zusammenhang ist es eben dann umso wichtiger, auf die einzelnen Unternehmen auch zu schauen, zu gucken, ja, gehen Sie auf diesen Strukturwandel ein, passen Sie die Geschäftsmodelle an und gehen Sie mit der Zeit oder wird eben nur versucht, den Staat um Hilfe zu bitten, zu sagen, wir wollen unsere Kosten senken, Energiepreise runter und alles soll so bleiben, wie es ist in den Strukturen. Und insofern, glaube ich, ist es eben ja in den nächsten 10 Jahren umso wichtiger, hier drauf zu gucken auf Einzelebene oder im Zweifel, wenn man das nicht selber kann, dann eben an einen Fondsmanager oder an über die Beratung auch ganz konkret zu schauen, was sind denn die einzelnen Titel und Branchen, Sektoren, die davon auch profitieren. Weil ich glaube, wirklich dieser Strukturwandel, der ist enorm. Der wird Gewinner produzieren, der wird auch Verlierer produzieren. Und da ist es, glaube ich, wirklich wichtig, aufs Detail auch zu gucken.
Max Ole, Frage an dich. Warum bleibt Gold in diesem Umfeld strategisch relevant?
Ja, Gold bleibt aus vielerlei Hinsicht relevant. Gold ist ja für viele das Synonym des sicheren Hafens an den Finanzmärkten und gerade in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit, politischer Spannung, hoher Verschuldung, ja, daraus erwächst eben die Suche nach Stabilität und in solchen Phasen hat Gold in der Vergangenheit häufig an Bedeutung gewonnen. Für die kommenden Jahre rechnen wir insgesamt mit einem erhöhten Risikoumfeld und vor diesem Hintergrund dürfte Gold auch weiterhin stark nachgefragt werden, gerade mit Blick auf Stabilität und Absicherung. Ein wichtiger Punkt für die Relevanz von Gold ist auch die Rolle des US-Dollars. In den vergangenen Jahren ist zu beobachten gewesen, dass einige Länder und Investoren ihre Abhängigkeit vom US-Dollar schrittweise reduziert haben und dieser Prozess, ja, der wird auch als De-Dollarisierung bezeichnet und im Zuge dessen haben viele Zentralbanken ihre Goldbestände deutlich aufgestockt, um ihre Währungsreserven breiter aufzustellen. Ja, diese Entwicklung dürfte sich in unseren Augen auch weiter fortsetzen. Gerade die Länder aus dem globalen Süden zeigen eben ein zunehmendes Interesse an Gold und neben der Diversifikation spielt eben auch der Wunsch nach größerer Unabhängigkeit und Sicherheit eine Rolle. Ein anderes wichtiges Thema ist Inflation. Ja, historisch betrachtet konnte Gold eben in vielen Situationen und Phasen dazu beitragen, den Wert des Vermögens zu erhalten, wenn die Kaufkraft vom Geld unter Druck geraten ist. Neben diesen Faktoren wird Gold aber auch aktuell immer mehr als wichtiger Bestandteil in der Vermögensstruktur wahrgenommen. Viele Anlegerinnen und Anleger nutzen Gold nicht, um kurzfristige Gewinne zu erzielen, sondern als langfristigen Stabilitätsbaustein. Das sehen wir aktuell auch in der hohen Nachfrage nach Gold-ETFs. Dabei ist es natürlich wichtig zu betonen, dass der Goldpreis auch schwanken kann. Gold ist garantiert keine risikofreie Anlage. Kurzrückgänge sind jederzeit möglich und auch längere Schwächephasen. Und aus diesem Grund sehen wir Gold aber weniger mit Blick auf die Rendite, sondern vor allem in der Funktion als strategischen Asset-Baustein. Ziel ist es eben, das Gesamtportfolio widerstandsfähiger zu machen, um Risiken besser zu verteilen.
Kubinian, wenn wir bei Rohstoffen bleiben, welche Rolle spielt Öl? Und zwar langfristig und das in so einem Gemengelage zwischen Geopolitik, Energiewende und Konjunktur.
Genau, generell kann man sagen, ist Energie ja der Antreiber der Ökonomie und ja, durch die kontinuierliche wirtschaftliche Entwicklung steigt auch der Energiebedarf. Und da gilt natürlich Rohöl als das Sinnbild von Energie und Schmiermittel der Wirtschaft. Und da sehen wir natürlich immer die empfindlichen Reaktionen auf die Geopolitik. Wenn beispielsweise im Nahen Osten die Lage wieder sich zuspitzt, steigt der Ölpreis. Dagegen jetzt jüngst die Ereignisse in Venezuela haben dann leichte Reaktionen nur hervorgerufen, nämlich eine leichte Reduktion des Ölpreises. Also insofern eine gewisse Abstumpfung gegenüber dieser Unsicherheit ist zu sehen. Aber was man strukturell sagen kann, und das ist, glaube ich, dann das Wesentliche und Wichtige festzuhalten, ist, ja, dass wir eigentlich bis zur Finanzkrise gesehen haben, dass der Bedarf kontinuierlich gestiegen ist aufgrund, ja, der entwickelten Länder, der Industrienationen. Seitdem kam der Anstieg dann vor allem durch die Schwellenländer, allen voran China. Und jetzt in den letzten Jahren ist die Nachfrage relativ konstant bei 100 Millionen Barrel pro Tag, ja, fest fixiert gewesen. Und die Prognosen gehen eben davon aus, beispielsweise von Oxford Economics, dass wir den Zenit hier in 2 Jahren ja erreicht haben werden, überschreiten werden und die Nachfrage in 10 Jahren rund 4-5% tiefer sein wird. Und der Grund dafür ist natürlich auf der einen Seite ja der Wandel hin zu erneuerbaren Energien. Und der hat ja verschiedene Motivationen. In Europa ist das natürlich vor allem der Gedanke der Nachhaltigkeit. Aber China ist der zweite große Player, der eben extrem auf nachhaltige Energien setzt, auf Solar, auf Wasser, auf Windenergie. Und das eben nicht zuletzt auch aus den Autarkiegedanken heraus. Denn sie sind ein großer Importeur von Öl. Das macht sie natürlich abhängig von anderen Ländern. Das soll auch abgebaut werden. Und da gilt es natürlich, autarke Energiequellen zu haben.
Max Ohle, ziehen wir den Strich drunter. Welche Ableitungen ergeben sich denn jetzt aus dem Circular Outlook für die Vermögensallokation?
Genau, wir haben aus unserem Circular Outlook heraus 4 zentrale Maxime, so haben wir sie genannt, abgeleitet. Ich werde die einfach nochmal kurz beschreiben. Ja, die Kapitalmärkte befinden sich im Wandel, geopolitische Spannung, wirtschaftliche Veränderungen und neue Risiken machen es wichtiger denn je, das eigene Vermögen breit und ausgewogen aufzustellen. Ein zentraler Grundgedanke ist dabei Resilienz. Das bedeutet, ein Portfolio so zu strukturieren, dass es auch in schwierigen Marktphasen stabil bleibt. Wenn viele Risiken, die auf uns zukommen könnten, sind wirklich schwer vorhersehbar und da gewinnt eine breite Streuung in unseren Augen auch weiter an Bedeutung. Diversifikation heißt für uns dabei nicht nur, verschiedene Anlageklassen zu kombinieren, sondern auch innerhalb der einzelnen Anlageklassen kann eine Streuung helfen, Risiken zu reduzieren. Aktien bleiben wir auf jeden Fall positiv nach wie vor eingestellt gegenüber. Ja, aber hier sehen wir es vorteilhaft, einen stärkeren Fokus auf Qualität und laufende Erträge zu legen. Mit Blick auf die Anleihen, die bleiben auch in unseren Augen ein wichtiger Bestandteil der Vermögensstruktur, vor allem weil sie regelmäßige Erträge liefern können und Schwankungen im Portfolio auch abfedern können. Neben Unternehmensanleihen spielen auch explizit Staatsanleihen eine zentrale Rolle. Gold ergänzt diese Struktur als strategischer Baustein. Dabei steht für uns weniger die Rendite im Vordergrund, sondern eher die Funktion als Absicherung und zur weiteren Diversifikation. Ja, zusammenfassend lässt sich sagen, ja, die nächsten Jahre dürften von höherer Unsicherheit geprägt sein. Gleichzeitig entstehen dadurch aber auch neue Chancen und entscheidend ist, wie Anlegerinnen und Anleger mit diesen Veränderungen umgehen. Und in unseren Augen setzt eine sinnvolle Vermögensallokation auf Stabilität, Qualität und eine breite Streuung. Sie verfolgt einen langfristigen Ansatz und hilft dabei, Chancen zu nutzen und Risiken zu begrenzen.
Corbinian, wie passt diese Allokation zu deiner Sicht auf Wachstum und Konjunktur?
Ja, das passt da sehr gut rein. Grundsätzlich eben diese Streuung. Denn ja, aus der Perspektive des Wachstums gibt es eben keine ganz klare Asset-Klasse, die sich da hervortun würde als die eine dominierende. Denn an sich würde man natürlich sagen, Wachstum spricht ganz klar für Realwerte, für Aktien da eben. Aber die Bewertungen sind hoch. Das heißt, hier ist ein gewisses Potenzial ausgereizt. Und das liegt auch ein bisschen daran, dass wir einfach in den letzten Jahren gewohnt waren, es geht quasi nur bergauf und selbst kurzfristige Rückschläge sind eigentlich nur dazu da, um beide Dip zu realisieren und günstig einzukaufen. Und da muss man sagen, gab es auch Phasen und längere Zeiten in der Vergangenheit, wo eben auch mal über längere Jahre hier auch Aktien schlechter performt haben als Anleihen. Insofern bleibt, glaube ich, wichtig, ja, in Aktien investiert zu sein, aber auch das Anleihensegment nicht zu vernachlässigen. Und ich glaube, gerade Staatsanleihen waren in den letzten Jahren sehr viel gescholten, eben durch das Thema Verschuldung, Staatsverschuldung, hohe Ausgaben. Aber letzten Endes, wenn doch mal was im Argen liegt, hat man gesehen, sinken die Zinsen dann doch wieder und man profitiert mit Anleihen und hat dadurch dann eben einen kompensatorischen Effekt. Von daher, das Bild ist nicht schwarz, ist nicht weiß, sondern grau. Insofern gilt es, alle Segmente zu bedenken und eine weitere Devise eben auch, möglichst viele Assetklassen, nicht nur Anleihen und Aktien, sondern auch alles weitere, was wir so genannt haben und auch was wir nicht genannt haben.
An dieser Stelle herzliches Dankeschön an euch beide, Max Ohle und Corbinian, für diese Einordnung und auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn Sie Fragen zu unserem Secular Outlook haben oder Themenvorschläge für kommende Folgen, schreiben Sie uns gern. Weitere Inhalte finden Sie auf haspa-kapitalmarkt.de oder schreiben Sie uns gerne an über kapitalmarkt@haspa.de. Die Inhalte dieses Podcasts dienen ausschließlich der Information und stellen keine Anlageberatung dar. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Kapitalmarktanlagen sind mit Risiken verbunden und können im Extremfall auch zu einem vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Lassen Sie sich vor Anlageentscheidung bestenfalls individuell beraten. Wir sind jetzt raus. Machen Sie es gut. Bis bald. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.